Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 11. Juni. Herzlich willkommen zu Episode 189. Wir kümmern uns natürlich ausführlich um die Bezirkswahl, denn die Ergebnisse sind da und sie haben es in sich. Aber zum Start einmal kurz stellvertretend für die vielen Mails, die wir bekommen, ein User-Feedback bzw. das Feedback von unserer Userin Marina. Ihr hat die Folge von vorgestern, also vom Sonntag, mit Islamismusforscher Ahmad Mansur sehr gut gefallen. Sie schreibt: Vielen Dank für diese Folge. Herr Mansurs Arbeit ist wichtig und richtig. Seine Punkte sind reflektiert und er trifft in vielen seiner Aussagen den Nagel auf den Kopf. Danke, Marina. Schreiben Sie uns gern, welche Episoden von Hamburg am Morgen Ihnen gefallen haben. Sprich, bewerten Sie uns entweder direkt bei Spotify, bei Apple, Amazon oder auf welcher Plattform Sie uns auch immer hören. Und natürlich freuen wir uns auch über Mails. moinhamburg@abendblatt.de ist die entsprechende Adresse. Danke dafür im Namen des gesamten Teams. Also, unser Themenschwerpunkt heute Morgen, natürlich die Ergebnisse der Bezirkswahlen. Und da müssen alle grünen Politiker hier in Hamburg besonders tapfer sein. Ebenso Ihre Wähler. Gleich mehr. Aber auch die Europawahl hallt hier in Hamburg noch nach. Eine der Überraschungen ganz sicher die Volt-Partei. Eins der Gesichter, welches demnächst Volt in Europa vertreten wird, ist die Hamburgerin Nela Riel. Auch wenn sie den Sprung ins Europaparlament geschafft hat, machen wir uns nichts vor, die wenigsten werden sie kennen. Aber das ändern wir gleich. Hamburg am Morgen hat sie nämlich im Interview. Was hatten sich die Fans des FC St. Pauli gefreut? Nicht nur über den Aufstieg in die erste Bundesliga, sondern auch über die Vertragsverlängerung von Trainer Fabian Hürzeler. Aber das war scheinbar nur eine Art Strohfeuer, denn der Trainer ist fast weg. Was ist da los? Unser St. Pauli-Insider Rupert Fabich hat eine Antwort. Ob sie allen St. Pauli-Fans gefällt? Abwarten. Wir starten jetzt. Am Sonntagabend der erste Schock für die Grünen. Gestern dann der zweite. Europawahl, ein ganz bitterer Abend für die Grünen und gestern die Ergebnisse der Bezirkswahl hier in Hamburg, ebenfalls ein heftiger Nackenschlag. Oder gibt es vielleicht noch einen anderen Blickwinkel? Fragen wir Insa Gall, unsere Landespolitikchefin. Die Grünen könnten doch auch sagen, naja, beim letzten Mal war das Ergebnis doch viel zu hoch, wissen wir selbst. Jetzt pendelt es sich auf Normalmaß ein, Insa. Ist doch immer noch ein schönes Ergebnis.
Ja, das kann man vielleicht so sehen, Marcel. Wir haben schon Einbußen von gut 8% im Vergleich zur letzten Bezirkswahl. Das ist natürlich echt ein Hammer. Aber das war auch wirklich außergewöhnlich gut damals, 2019. Das war auf dem Höhepunkt der Bewegung von Fridays for Future. Alle sprachen über den Klimaschutz. Da haben die ein unglaubliches Ergebnis von 31,3% damals bei den Bezirkswahlen eingefahren. Insofern könnte man sagen, jetzt sind sie so ein bisschen auf normale Größe gestutzt. Sie haben ja Stand jetzt, sie liegen 3 Bezirken vorn, also hätten die gewonnen. Das war auch im Grunde ihr Wahlziel. Also so nach jetzigem Stand wäre das Altona, Eimsbüttel und Nord, wo sie immerhin stärkste Fraktion werden. Letztes Mal waren es 4, aber 3. Ich glaube, damit sind sie, auch wenn sie wirklich starke Verluste haben, noch eigentlich einigermaßen zufrieden, gemessen an den Erwartungen, die es jetzt vorher vor der Wahl gab.
Insa, was mich so ein bisschen nachdenklich macht, in Langenhorn meinetwegen, ja, oder in Harburg, wenn sie da richtig doll auf die Mütze kriegen, vielleicht sogar zweistellig, so wie ich das gesehen habe, aber selbst in der Sternschanze oder in den Elbvororten, überall bröckelt's enorm. Die Partei muss sich doch auf jeden Fall auch mal Gedanken machen, warum. Sie können doch nicht einfach nur sagen, ja, hat sich normalisiert, oder?
Nee, das ist eine totale Klatsche gewesen, das muss man schon so sehen, denn sie haben ja auch bei der Europawahl wirklich stark eingebüßt. Ich glaube, die werden sich schon Gedanken machen. Sie sind die Verlierer dieser Wahl, wie auch der Europawahl. SPD und CDU können sich hier bei den Bezirkswahlen als Gewinner durchaus etwas fühlen. Die Grünen haben da Anlass zum Nachdenken. Vielleicht ist es auch, was ein bisschen ungewöhnlich ist, sie haben 3 Bezirke, da sind sie stärkste Kraft, aber es war eigentlich, hatten sie es anders erwartet. Sie dachten, dass es in Altona knapp wird und dass sie Mitte klar gewinnen. Mitte haben sie jetzt verloren und du spieltest ja schon darauf an, dass sie in manchen Gegenden eben wesentlich schwächer sind als gedacht. Da können wir uns dran erinnern, beim letzten Mal, bei der letzten Wahl 2019 hatten sie zwar in Mitte die stärkste Fraktion gebildet, aber dann diesen Sieg doch noch verstolpert. Vielleicht hat sich das jetzt auch noch im Nachhinein ausgewirkt.
Aber Insa, das ist natürlich jetzt, also wir müssen ja auch nicht den Job der Politik machen, aber spekulieren wollen wir natürlich trotzdem. Was glaubst du aus deiner Sicht, was könnten die Gründe sein? Mir fällt immer natürlich sofort Migration und Mobilität ein, beziehungsweise weggefallene Parkplätze, aber vielleicht mache ich mir das zu einfach.
Also die Grünen haben ja im Moment gerade nicht so einen guten Lauf. Und bei der Wahl 2019 hatten sie einen extrem guten Lauf. Sie sind jetzt seit einigen Jahren in der Ampelregierung und wir wissen, dass sie dort viel auf die Mütze gekriegt haben, dass sie sehr an Popularität eingebüßt haben. Das hat sich jetzt natürlich auch einfach nochmal niedergeschlagen. Du hast ganz recht, es gibt in einigen Bezirken, in einigen Stadtteilen heftige Diskussionen um Verkehr, auch um Parkplätze, um Umbaumaßnahmen. Ich denke da beispielsweise an Altona. Das fällt denen natürlich total auf die Füße. Das darf man nicht verkennen. Und ich glaube jetzt allerdings, dass bei den Bezirkswahlen diese Migrationsfrage vielleicht nicht so den Ausschlag gegeben hat. Ich glaube, das hat sich bei der Europawahl bemerkbar gemacht mit dem schlechten Ergebnis der Grünen. Aber das sind schon so Verkehrsthemen, die jetzt hier eine Rolle spielen. Das ist ja teils sehr lokal auf Stadtteil- und Bezirksebene, was da für die Wähler auch und Wählerinnen den Ausschlag gibt.
Die AfD ist natürlich auch nochmal ein Thema hier in Hamburg bei den Bezirkswahlen. Im Guten wie im Schlechten. Sie gewinnt dazu, aber bei weitem nicht so deutlich, wie vielleicht einige das befürchtet haben, oder?
Das stimmt. Also die AfD hier in Hamburg, die ist längst nicht so stark wie in ostdeutschen Gegenden teilweise. Sie hat jetzt bei der Europawahl 8% gekriegt. Sie liegt in den Bezirken im Moment zweistellig in 4 Bezirken, nämlich in Bergedorf, Harburg, Wandsbek, Mitte. Es gibt auch wirklich krasse Ausreißer. Das sind einzelne Wahllokale, zum Beispiel in Neugraben-Fischbek, wo sie 37,2% der abgegebenen Stimmen bekommen hat. Und wenn wir uns das angucken hier mit den Hochburgen, dann haben wir in unserer Analyse festgestellt, dass das schon wirklich ein bisschen die Hochhaussiedlungen und die sozial schwachen Quartiere sind, wo die AfD stärkste Kraft wird in einzelnen Wahllokalen. Also da sind zu nennen, wie gesagt, Neugraben-Fischbek an der Spitze, aber auch einzelne Wahllokale in Billstedt, in Rothenburgsort, in Lurup, in Ostdorf, in Jenfeld, teils in Rahlstedt. Also das gibt ja so ein bestimmtes Bild, dass das schon die sozial etwas belasteteren Quartiere sind, wo die AfD wirklich stark ist. Und das muss schon einen sehr nachdenklich machen, dass sollte die Politik nochmal wirklich ausführlich drüber sprechen. Aber nochmal, es ist in Hamburg nicht so krass wie in anderen Teilen des Landes.
Und dann gibt es noch eine, ja gut, bis letzte Woche hätte jeder gesagt, das ist eine kleine Partei, aber sie ist jetzt zumindest durch Europa auf jeden Fall in aller Munde und auch bei den Bezirkswahlen jetzt keine herausragende Kraft geworden, aber sie spielt trotzdem am unteren Rand, sage ich mal, der Ergebnisse eine Rolle, die Volt-Partei. Also das hat mich zumindest überrascht, dass sie auch bei den Bezirkswahlen hier und da mal punkten konnten.
Ja, genau. Das ist wirklich erstaunlich. Volt, das ist echt im Kommen. Also bei der Europawahl hat sie hier in Hamburg 6% bekommen. Und ehrlicherweise, diese Partei hat nicht mal 200 Mitglieder. Also das ist schon wirklich sehr erstaunlich. Ich glaube, das ist ansprechend für Menschen aus der Mitte, vielleicht auch für junge Leute. Und da gibt's schon wirklich auch die irre Geschichte einer Senkrechtstarterin. Das ist die Lehrerin Nela Riel, heißt die. Wir haben die neulich auch mal vorgestellt. Eine Lehrerin, die bis vor kurzem Deutsch unterrichtet hat an einer Stadtteilschule, die Listenzweite von Volt geworden ist und jetzt aus dem Alstertal ins EU-Parlament zieht. Dabei ist die Gute erst seit einem Jahr überhaupt in der Partei und sie interessiert sich ganz doll für Außenpolitik und hat jetzt den Traum, erste EU-Außenministerin zu werden. Das ist wirklich ungewöhnlich. Also sie personifiziert ein bisschen diesen Überraschungserfolg, aber Volt ist wirklich eine Kraft, mit der man hier sozusagen auf einem unteren Niveau aber wirklich rechnen muss.
Und diese Newcomer, diese junge Frau, die ihr im Interview bei euch auf abendblatt.de und im Abendblatt in der Zeitung, in der gedruckten Zeitung hattet, die werden wir hier auch gleich hören, weil sie wirklich ein Phänomen ist. Wir sehen das genauso wie du, Insa. Abschließend, damit wir das auf jeden Fall auch nochmal abhaken, SPD und CDU, nicht, dass das hier so unter dem Radar durchgeht. Wie bewertest du die Ergebnisse der beiden Parteien?
Ja, die können sich, glaube ich, beide als Wahlgewinner fühlen, vor allem die CDU. Die hat wirklich in allen Bezirken zugelegt, meistens so ein paar Prozent. Und das stützt so ein bisschen das Narrativ, die CDU ist wieder da, mit der CDU ist wieder zu rechnen. Insgesamt ist es so, dass eigentlich die drei Parteien, also CDU, SPD und Grüne, von den Ergebnissen her so ein bisschen aneinandergerückt sind. Also das sind so im Grunde die drei, wo man ja auch erwarten kann beim Bürgerschaftswahlkampf, dass zwischen denen so ein Dreikampf stattfindet. Die SPD hat zwar nur leicht zugelegt, immer in allen Bezirken und kann damit auch unter den gegebenen Umständen und angesichts der Ampelschwäche, glaube ich, hier in Hamburg einigermaßen zufrieden sein.
Insa Gall, vielen Dank für deine Einschätzung. Gestern hatte die Hamburger FDP noch Folgendes bei uns im Podcast verkündet.
Wir Freie Demokraten sind die einzige Partei, der die internationale Handelsmetropole Hamburg so wichtig ist, dass wir eine Hamburger Kandidatin nach Brüssel geschickt haben. Svenja Hahn ist bislang die einzige Hamburger Europaabgeordnete.
Aber dem ist eben nicht so. Es gibt noch eine Person aus Hamburg, die den Sprung nach Europa geschafft hat, nämlich besagte Nela Riel, 38 Jahre alt, von Beruf Deutschlehrerin und von der Partei Volt. Herzlich willkommen bei Hamburg am Morgen. Frau Riel, wir haben gehört, Sie sind schon auf Wohnungssuche. Bloß in welcher Stadt? Brüssel oder Straßburg? Oder suchen Sie gleich zwei Wohnungen?
Nee, tatsächlich in Brüssel. Also wir würden ja mit der Familie rübergehen oder wir werden mit der Familie rübergehen nach Brüssel. Ich muss ja gleich mit dem Konjunktiv sprechen. Genau, und da würden oder werden wir dann wohnen. Weil nach Straßburg würde dann ich alleine dann jeweils einmal im Monat pendeln und da würden die Kinder und mein Mann dann nicht mitkommen.
Und das ist aber alles schon abgesprochen mit dem Ehemann. Was sagen die Kinder eigentlich?
Ja, natürlich ist das abgesprochen. Also hätte ich das nicht mit ihm besprochen, hätte ich es ja nicht machen können. Das wäre ja auch was, wenn ich da jetzt stehen würde. Sagen, Überraschung, ich gehe nach Brüssel. Ja, nee, das ist abgesprochen und das hätte ja auch ohne ihn nicht funktioniert. Tatsächlich diese ganze Wahlkampfzeit. Die Kinder finden es gerade, glaube ich, noch ein bisschen unheimlich. Ihre große Sorge ist, dass es nicht genügend Lego-Spielzeug in Brüssel gibt. Das werden wir, glaube ich, ganz, ganz schnell beheben können. Ich glaube, sie freuen sich ein bisschen. Sie sind ja auch sehr reiseerprobt oder relativ reiseerprobt und glauben so ein bisschen, das sei jetzt einfach nur ein sehr langer Urlaub, der da auf uns zukäme.
Ein sehr langer Urlaub ist natürlich eine interessante Formulierung. Ich glaube, einige Hamburger werden jetzt sagen, endlich hören wir mal, wer für dieses Arschloch-Plakat verantwortlich ist. Das sind Sie ja nicht vielleicht persönlich, aber Ihre Partei.
Nein, tatsächlich nicht.
Was, haben Sie das morgens selber zum ersten Mal auf der Straße stehen sehen oder waren Sie in den Findungsprozess mit eingebunden?
Nein, tatsächlich wurde uns das natürlich vorher präsentiert, sodass wir nicht völlig überrascht sind. Es wurde uns präsentiert, es war nicht unsere Idee, aber uns wurde auch der Hintergrund sozusagen dazu dargestellt, dass wir einfach ein Verständnis dazu haben, was es bedeutet. Wir wurden auch durchaus gefragt, was haltet ihr davon? Wir haben auch Kritik geübt, denn im ersten Augenblick, wenn man so einen Arschloch-Plakat vor die Nase gehalten bekommt, dann ist man nicht unbedingt begeistert. Das ging bestimmt vielen Menschen so. Aber uns wurde dann sehr, sehr schnell deutlich, dass wir diesen moralischen Appell gerade eigentlich nur so an die Menschen richten können. Wir sehen das ja auch tatsächlich, die Wahlergebnisse zeigen ja ganz deutlich, dass er bei vielen Menschen trotzdem nicht angekommen ist, obwohl wir uns getraut haben, so deutliche Sprache zu sprechen. Bei einigen wiederum schon und die haben sich dann auch getraut, uns zu wählen und deswegen freuen wir uns ja total gerade über diese drei Sitze.
Ja, das kann ich auch total verstehen, wobei erlauben Sie mir den Hinweis, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, auch nach Gesprächen, die ich dazu geführt habe, ob jeder sofort wusste, was damit gemeint ist. So, also von daher würde ich allen möglicherweise, die nicht so gewählt haben oder nicht Sie gewählt haben, will ich nicht immer gleich unterstellen, dass Sie sich bewusst gegen das Plakat entschieden haben. Vielleicht hat es bei dem einen oder anderen nicht hundertprozentig Klick gemacht, aber was Sie ja geschafft haben, Sie haben ja eine Aufmerksamkeit generiert. Das ist ja tatsächlich einmalig und ich wollte Ihnen mal was zuwerfen sozusagen und ich bin gespannt, ob es bei Ihnen Klick macht, wenn ich die Wählergruppe der 16- bis 26-Jährigen bei der Europawahl anspreche, deutschlandweit. Sie liegen mit 9% deutschlandweit gleich auf mit der SPD.
Ja.
Alter, wer hätte das denn vorher gedacht?
Ja, absolut, absolut. Wenn wir einmal kurz auf das Plakat zurückkommen, wenn man sich die Mühe macht, das Kleingedruckte zu lesen, wie bei allen, dann hat man es natürlich verstanden. Ne? Das ist immer der
Punkt. Als Autofahrer.
Genau, das ist das Schwierige daran. Aber das andere natürlich, das ist für uns wirklich, also da haben wir gestern gefeiert. Wir sind aber auch einfach eine sehr junge Partei. Wir sind in der wirklich, unser Durchschnittsalter liegt bei 35, 30. Und ich glaube, wir haben deswegen verstanden, wie man die jungen Menschen ansprechen muss. Und zwar nicht unbedingt durch Printmedien leider, da waren wir auch drin, aber wir haben ja wirklich einen Social-Media-Wahlkampf gefahren. Ja. Wir haben Politik Social-Media-kompatibel gemacht und das ist bei den jungen Menschen einfach richtig gut angekommen. Ich glaube, die sind interessiert und die haben sich wirklich gefreut, dass sie auf den Plattformen waren, wo sie sind und dass wir da versucht haben, ihnen Politik zu erklären.
Ja, und das finde ich deswegen auch so beeindruckend. Also ich will auch immer nicht gleich mit dieser Wertung kommen unter erhobener Zeigefinger, aber es ist deswegen auch so beeindruckend, weil man ja oft gesagt hat, naja, Social Media gehört der AfD. ne? TikTok. Ja. Um Gottes Willen, jetzt muss der Kanzler schon TikTok machen, weil die AfD sonst, ne, alle Accounts sozusagen für sich gewinnt. Und sie kommen daher in Anführungszeichen und sagen, wir machen das auch und beweisen, dass junge Menschen sich auch im Netz für andere Inhalte interessiert, nämlich zum Beispiel für die der Volt-Partei.
Ganz genau, ganz genau. Es ist immer schwer. Man muss immer aufpassen, Inhalte nicht zu verkürzen, wenn man auf Social Media unterwegs ist. Das ist unser Anspruch, da nicht populistisch zu werden. Das haben wir geschafft. Das kostet richtig viel Arbeit. Das macht aber auch unheimlich viel Spaß. Und wie gesagt, man merkt einfach, dass die jungen Leute riesen Interesse haben. Ne? Wir haben einen riesen Zuwachs an Followerschaft. Also das macht richtig Spaß. Und ich glaube, da müssen wir jetzt dranbleiben, um genau diese jungen Leute geradezu nicht zu verlieren.
Wenn wir noch einmal auf Hamburg gucken, jetzt auf Ihre direkte Umgebung, ich komme gleich nochmal zu dem Thema, wie geht's denn dann eigentlich weiter? Ja. Was sagen denn Ihre Schüler? Wie haben die erfahren, dass Sie abhauen sozusagen?
Ja, tatsächlich haben die das erfahren, indem sie mich gegoogelt haben. Was soll's nicht meinen? Aber das war, also ich habe es ihnen nicht erzählt. Ich bin natürlich auch Politiklehrerin und da gilt einfach dieser Beutelsbacher Konsens. Man überwältigt die SchülerInnen nicht mit seinen eigenen politischen Ansichten. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass es nichts Interessanteres gibt für meine Klasse, als mich nachmittags mal zu googeln. Haben sie aber getan. Dann kamen sie am nächsten Morgen in die Schule und sagten damals, ja, heißt das jetzt, sie gehen nach Brüssel? Und das war natürlich noch weit vor der Wahl, wo ich dann sagen konnte, ich weiß es nicht. Jetzt heute habe ich tatsächlich noch mit keinem Schüler gesprochen, mit keiner Schülerin. Das kommt jetzt. Ich bin jetzt diese Woche nochmal in Brüssel und nächste Woche bin ich dann wieder in der Schule und werde mich dann ja erstmal von meiner Klasse verabschieden müssen. Also bis zu den Sommerferien bin ich dann noch da und dann sagen wir Tschüss.
Ja, aber es sind ja für alle wirklich unfassbar aufregende Zeiten. Also das ist ja eine einmalige Geschichte und ich gehe jetzt mal bewusst ein bisschen über das eigentliche Ziel hinaus, aber die Frage liegt doch irgendwie so ein bisschen auf der Hand, wenn man daran denkt, dass man als Politiker ja jetzt wirklich am Beginn einer Karriere ist. Und ich weiß nicht, ob Sie noch diese uralte Geschichte von Gerhard Schröder kennen, der als junger Mann... So, was ist denn Ihr Ziel? Bundeskanzleramt oder reicht schon Außenministerin?
Tatsächlich, nee, ich bin eine Europapolitikerin. Also tatsächlich, mich reizt die Europapolitik mehr als die Bundespolitik. Deswegen bin ich auch zu Volt gekommen, einfach weil für mich wirklich diese Lösung für diese Krisen, die wir gerade haben, einfach europäisch sein muss. Und deswegen möchte ich an der Reform der Europäischen Union arbeiten. Bundespolitik ist richtig und wichtig und da gibt es andere Leute bei Volt, die das ganz, ganz toll machen werden, aber das bin nicht ich.
Zum Schluss noch so eine, ich sag mal, Gretchenfrage, weil... Das liegt ja so ein bisschen auf der Hand. Die Frage werden Sie vielleicht auch nicht zum ersten Mal hören, weil Sie sind ja, ich formuliere das jetzt mal so flapsig, Sie sind ja im Moment, was Parteien angeht, einfach der heißeste Scheiß. So. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, das gab's schon mal. Die Piraten. Von denen redet kein Mensch mehr. Ja. Haben Sie da manchmal vor Angst, dass Sie es vielleicht als Partei, nicht Sie persönlich, aber als Partei versemmeln? Oder sagen Sie, sind Sie so euphorisch, sind Sie so aufgedreht, dass Sie sagen, Alter, wir erobern jetzt die Welt?
Letzteres. Und zwar nicht aus Naivität, sondern einfach wirklich, ich kenne die Leute, die da in der Partei sind. Und was wir jetzt in diesem Wahlkampf gerockt haben, muss ich wirklich sagen. Ne? Wir haben, ich glaube, waren das 80.000 Plakate aufgehängt. Wir haben diesen wahnsinnigen Social Media Wahlkampf gemacht. Das geht nur mit richtig, richtig viel Disziplin und Freude an der Sache. Und das ist Euphorie auch. Und das werden wir so weiterfahren. Also wir meinen es einfach ernst. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Uns kriegt man so leicht jetzt nicht mehr weg.
Ja. Dann kann ich Ihnen nur sagen, also erstmal was ganz Praktisches. Viel Glück mit dem Umzug.
Ja, danke.
Das geht ja auch nicht von selbst. Das steht mir bevor. Ja, das ist ja anstrengend. Kisten packen, Kisten aus. Und Sie müssen ja dann wahrscheinlich auch sofort anfangen zu arbeiten.
Genau, ja, also wir werden wahrscheinlich im August dann schon umziehen, sodass wir ein bisschen reinkommen und ab September geht es dann so richtig los.
Wir wissen natürlich noch nicht, wie sich Nela Riel in der europäischen Politikpraxis schlagen wird. Aber sympathisch ist sie allemal und unsere Herzen schlagen für Newcomer generell ein bisschen höher. Vielen Dank an Nela Riel von der Volt-Partei für das Interview. Es hätte alles so schön sein können. Der FC St. Pauli steigt in die erste Bundesliga auf, Haken dran. Der Trainer Fabian Hürzeler einigt sich nach monatelangen Verhandlungen auf einen neuen Vertrag. Ebenfalls Haken dran? Nur so halb. Fabian Hürzeler steht angeblich jetzt vor einem kurzfristigen Wechsel nach Brighton in die englische Premier League. Das Abendblatt hatte als erstes über dieses heiße Gerücht berichtet. Unser St. Pauli-Insider Rupert Fabich jetzt zugeschaltet. Mal ehrlich, Rupert, hast du damit gerechnet, dass nach so kurzer Zeit, also nach der Vertragsverlängerung, schon das Gerücht umgeht, der Mann würde gehen?
Also nach so kurzer Zeit habe ich nicht damit gerechnet. Ich hätte im kommenden Sommer auf jeden Fall damit gerechnet. Aber das unterscheidet mich vom FC St. Pauli, der offenbar damit gerechnet hat.
Ja, wie ist denn jetzt der Stand? Das Gerücht ist doch mindestens ein Gerücht und es ist wahr, nein, oder?
Der ist weg. Also der wird Trainer in Brighton. Das ist nicht irgendwie Gerücht und wir schauen mal und noch ist nichts entschieden und wir warten mal lieber ab, bis es offiziell ist. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass er im kommenden Sommer oder diesen Sommer jetzt schon Trainer in Brighton wird und einen Vertrag bis 2027 unterschreibt.
Naja, im Grunde könnten wir das Interview an der Stelle dann auch beenden, weil die wichtigste Aussage hast du schon gemacht. Aber ich hätte natürlich trotzdem noch die eine oder andere Frage und ich hoffe, alle Fußballfans bzw. St. Pauli-Fans denken das Gleiche, weil was glaubst du denn, was ihn daran jetzt reizt? Also Brighton ist nicht Real Madrid und St. Pauli spielt immerhin in der ersten Liga.
Das ist für mich aus sportlicher Sicht absolut logisch und nachvollziehbar. Brighton wurde bislang trainiert von Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi ist das Vorbild von Fabian Hürzeler. Seine Spielweise ähnelt der von Fabian Hürzeler in großen Teilen. Er hat jedes Brighton-Spiel in dieser Saison sich angeschaut, kennt also die Mannschaft auch schon in- und auswendig, die Stärken, Schwächen der Spieler, war schon vor Ort bei Premier League-Spielen, um da zu hospitieren, kennt daher auch so ganz, ganz lose auch das Vereinsumfeld. Also es macht aus Sicht von Brighton auch Sinn, einen Trainer zu verpflichten, der die Mannschaft so gut kennt und der ähnlich spielt wie der Vorgänger. Und es ist natürlich auch trotz des Aufstiegs in die Bundesliga nochmal ein himmelweiter Unterschied, ob du mit einem Aufsteiger in der Bundesliga gegen den Abstieg spielst oder ob du ein zumindest solides Team in der Premier League, der besten Liga der Welt, trainieren kannst.
Also das verstehe ich jetzt richtig. Die Herrschaften in Brighton waren ganz schlau und haben sich in Europa umgeguckt. Wer spielt denn in seiner Mannschaft so, wie wir eh schon spielen?
Ja, ich glaube, sie mussten sich nicht mal umschauen. Also Fabian Hürzeler ist schon Name geworden in der vergangenen Saison. Der hat sich verselbstständigt. Also das ist ja heutzutage nicht mehr so, dass man nur wie Sachen vom Video mal mitkriegt und nur aus den großen Ligen, sondern das Scouting ist ja längst so gut, dass ging natürlich ganz fix, dass der überall auf der Liste stand und dementsprechend zu Brighton passt er perfekt.
Ja, aber ich ziehe die Kette jetzt mal weiter, weil theoretisch, wie läuft es denn bei St. Pauli jetzt mit dem neuen Trainer, der dann irgendwann ja kommen muss, so wie du es gesagt hast, weil du ja deine Hand ins Feuer sogar legst und dir glauben wir, Rupert, das könnte deine arme Hand, wenn das nicht hinhaut. Aber wie läuft das denn jetzt bei St. Pauli? Denken die genauso wie Brighton und sagen, wir müssen uns jemanden suchen, der wie Fabian Hürzeler spielen lassen? Oder sagen die, wir machen das Spiel ganz neu auf und suchen uns einfach den Besten, den wir kriegen können?
Also wie Fabian Hürzeler zu spielen ist schwierig, weil es tatsächlich wenige Trainer gibt, die so eine klare Ausrichtung in dieser Hinsicht vom Fußball haben. Aber trotzdem denkt sich der FC St. Pauli auch, wir wollen jetzt nicht komplett unser Konzept über den Haufen schmeißen, da haben wir auch gar nicht die Spieler in der Mannschaft für, sondern soll weiter schon an ballbesitzorientierter, eher aktiver Fußball werden. Die werden jetzt nicht ein Mauerteam werden. Und bei den Fans beliebter Name, der so in den Ring geworfen wird, zum Beispiel ist immer Urs Fischer, der langjährige Trainer von Union Berlin. Das ist ein Trainer, der sehr defensiv spielen lässt, der wenig Ballbesitzfußball spielen lässt. Und das ist aus meiner Sicht und auch von dem, was ich gehört habe, kein Kandidat.
Nun gibt es ja noch einen schönen Nebeneffekt, wenn das stimmt. Du wirst es uns gleich bestätigen oder sagen, ist alles Quatsch. Es wird doch wahrscheinlich eine Ablösesumme fällig werden für den Trainer.
Zu 100%, weil er keine Ausstiegsklausel hat.
Aber das ist doch dann richtig gutes Geld, was St. Pauli, das ist ja dann der schöne Nebeneffekt, jetzt für die erste Liga investieren kann, oder?
Ja, genau. Auf jeden Fall. Also die Ablöse wird auch, glaube ich, wird es in sich haben. Die wird schon relativ hoch sein, weil in der Premier League fließt das Geld ja wirklich aus goldenen Wasserhähnen und goldenen Ölhähnen, könnte man sagen, weil da ja auch viele Scheiß dahinter stehen. Und dementsprechend können sie da auch entsprechend viel verlangen und hoch pokern. Es dürfte dann auch Geld sein, was zu Teilen in den Sport fließt. Ich würde aber nicht davon ausgehen, dass 100% der Ablöse auch wieder 100% davon in den Sport fließen, dass man damit jetzt auf den Spieler- und Trainermarkt gehen kann, aber schon ein signifikanter Teil.
Also was schätzt du denn, einstelliger Millionenbetrag oder zweistellig?
Also ich habe mit jemandem aus Brighton telefoniert und habe mal gefragt, so was, oder wir haben uns unterhalten, was wäre denn möglich, und du meinst so, Bundesligisten, wenn die ihn jetzt rausgekauft haben, ja, weiß ich nicht, vielleicht 3 oder vielleicht sogar 5 Millionen angesichts des Zeitpunkts. Gut, Premier League, habt ihr ein bisschen mehr, 8 Millionen oder so. Ich poker mal ganz hoch, 10 Millionen. Und die Antwort von ihm war nur, das ist ja nichts. 10 Millionen, das ist ja gar nichts. Also kostet ja jeder Spieler mehr. Also ich glaube so um, 10 Millionen ist schon sehr, sehr viel, aber vielleicht kriegt man so 7,5 plus Zuzahlungen im Erfolgsfall oder nach einer gewissen Dauer. Das könnte ich mir schon vorstellen.
So zum Schluss die letzte Frage, Rupert, die kann ich mir aber eigentlich sparen. So mit Bekenntnis zum Verein und St. Pauli und wir sind eine Familie, erste Liga und herrlich, wir haben es zusammen geschafft. Können wir doch alles knicken, oder? Verständlicherweise, ich will das gar nicht als Vorwurf sagen, ja. Aber manche sind ja sehr romantisch noch unterwegs beim Thema Fußball.
Ja, davon gehe ich aus. Das ist im Profisport einfach mittlerweile das Gesetz der Natur, dass es einfach ja, Teil des Geschäfts ist, dass man dahin wechselt, wo es die besten Perspektiven gibt und dass die Fluktuation immer höher geworden ist.
Er legt seine Hand ins Feuer. Haben wir gehört alle. Gut, darauf werden wir ihn natürlich nicht wortwörtlich festlegen, aber diese Aussage behalten wir selbstverständlich im Kopf. Rupert Fabich aus der Abendblatt Sportsredaktion, vielen Dank. Was ist noch in Hamburg heute Morgen los? Hören Sie jetzt, wir schalten jetzt in unsere Nachrichtenredaktion. Unser Podcast-Team sagt bis morgen und bye-bye.
Kompakt informiert, der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Sönke Röhling, guten Morgen. Heute diskutiert der Haushaltsausschuss der Bürgerschaft über einen möglichen Einstieg der weltgrößten Reederei MSC bei der Hala. Sinkende Umschlagszahlen machen der Hala zu schaffen. Die MSC-Reederei soll mit dem Einstieg beim Hamburger Hafenlogistiker den Containerumschlag stabilisieren. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Haushaltsausschuss dem Plan zustimmen wird. Über 90 Nachwuchskräfte der Polizei sind im Hamburger Rathaus vereidigt worden. Knapp 2/3 kommen aus anderen Bundesländern. Insgesamt sollen in diesem Jahr rund 500 Frauen und Männer bei der Hamburger Polizei neu anfangen. Eine 11-Jährige hat am Wochenende dazu beigetragen, dass ein mutmaßlicher Exhibitionist gefasst werden konnte. Das Mädchen erkannte den Mann auf der Holstenstraße wieder, 2 Stunden nachdem er sich auf dem Spielplatz im Walter-Möller-Park entblößt hatte. Der 56-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.